Hier kommt jetzt eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir beide sind ja grundsätzlich sehr optimistische Menschen, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Eher immer Glas halb voll.
Ja, genau. Und wir sehen auch irgendwie so das Gute im Menschen
und
haben da echt kein Problem mit Optimismus. Aber es gibt ein Thema, wo wir unsere optimistische Art manchmal so ein bisschen verlieren und auch ratlos sind. Mhm. Und zwar beim Natur- und Klimaschutz. Ja. Da gibt es gefühlt 1000 Baustellen und alle sind gleich wichtig, aber niemand weiß, wie und wo man am besten anfängt.
Mhm. Wir haben euch ja hier auch immer wieder schon Leute vorgestellt, die wirklich so ihr ganzes wissenschaftliches Leben der Naturforschung gewidmet haben. Ich muss da zum Beispiel an Jane Goddard denken oder Henri Fabre. Das finde ich dann schon beeindruckend, dass die auch so sagen, okay, wir warten nicht, wir machen jetzt.
Ja, das hilft auf jeden Fall gegen dieses Ohnmachtsgefühl, wenn man einfach etwas anpackt. Wir müssen aber zum Glück keine berühmte Primatenforscherin sein, um etwas anzupacken. Mhm. Wir können nämlich alle etwas tun, um die Natur zu schützen. Und besonders gut geht das mit Planet Wild, die ein ganz einzigartiges Konzept entwickelt haben, was uns total begeistert hat. Und deshalb wollen wir euch Planet Wild heute vorstellen.
Ja, das ist quasi Crowdfunding für die Natur. Wenn ihr euch gerne für Naturschutz einsetzen möchtet, aber euch bei so vielen Projekten einfach nicht zurechtfindet, dann ist Planet Wild genau das Richtige für euch. Denn als Mitglied zahlt ihr einen monatlichen oder jährlichen Beitrag, mit dem Planet Wild dann einen Projektpartner unterstützt. Und das ist jeden Monat ein anderes Projekt. Also es wird ausgewählt. Es geht dann zum Beispiel mal darum, bedrohte Arten zu retten oder Gewässer zu säubern oder Wälder zu schützen. Und der Projektpartner macht diese Naturschutzmaßnahmen im Namen der ganzen Community.
Ihr müsst euch also nicht selbst irgendwie einlesen und informieren. Ihr müsst eben nur einmal eine Mitgliedschaft abschließen und den Rest macht dann Planet Wild für euch. Die Organisation ist zu 100% transparent und die Community sieht auch jeden Monat in einem Videobericht, wofür ihre Beiträge eingesetzt worden sind. Und diese Videos zeigen dann im Detail, wie viel investiert wurde und was zum Beispiel auch direkt umgesetzt und erreicht wurde.
Bei einem der letzten Einsätze ging es zum Beispiel um Steinkreuze in Brandenburg.
Ja.
Ziemlich süße Eulen, deswegen tragst du direkt, oh ja. Allerdings sind die vom Aussterben bedroht und Planet Wild konnte mit seinen Einnahmen 25 spezielle Nistkästen im Naturschutzgebiet bauen lassen. Und schon im ersten Jahr wurden 50% davon besetzt. Das heißt, die kleinen Eulen, die haben da jetzt einen Ort, wo sie brüten können, haben gute Chancen, um sich wieder viel stärker auszubreiten. Das ist nur ein schönes Beispiel. Ihr erfahrt bei Planet Wild auf jeden Fall immer ganz genau, wofür euer Geld sein wird.
Ja, und wenn ihr jetzt überzeugt von Planet Wild seid, dann haben wir jetzt das Beste hier on top. Die ersten 150 von euch erhalten den ersten Monat einer Planet Wild-Mitgliedschaft von uns nämlich geschenkt. Ihr habt dadurch quasi direkt einen positiven Einfluss auf die Natur und seht spätestens in 30 Tagen, nämlich am 15. des nächsten Monats, was euer Beitrag in der Natur bewirkt hat. Und falls euch Planet Wild dann nicht mehr gefallen sollte, könnt ihr jederzeit kündigen. Auch das ist ganz einfach. Und wenn ihr jetzt euren kostenlosen Probemonat erhalten möchtet, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes oder ihr geht auf planetwild.com/science und nutzt dann später den Code SCIENCE8.
Ja, in den Shownotes werden wir euch auch dieses Steinkauz-Beispiel nochmal verlinken, weil wir das besonders toll fanden. Aber ich bin auch schon sehr gespannt, was die nächste Mission von Planet Wild sein wird. Vielleicht seid ihr ja dann schon Mitglied. Ganz viel Spaß beim Durchklicken und beim Naturretten.
Werbung Ende. Schönen Science-Samstag, ihr da draußen. Luisa hier und Marie natürlich auch. Euer Lieblings-Behind-Science-Team. Ich bin zurück aus Italien. Du warst ja auch für einen kurzen Abstecher mal im Kurzurlaub. Ja. Jetzt ist aber wieder alles beim Alten.
Wir sind da.
Und wir sind da. Selbe Zeit, selber Ort. Und naja, nicht ganz selber Ort, weil wir dringen heute an einen sehr, sehr exotischen Ort vor, an dem wir bisher noch nicht waren hier in diesem Podcast.
Nee. Da waren wir wirklich noch nicht. Und es ist auch ein ganz anderer Ort als jetzt in den letzten Folgen, wo wir uns ja relativ viel in der Luft bewegt haben, so extrem hoch gestiegen sind gedanklich. Und heute erkunden wir nicht weiter die Luft, sondern ein anderes Element. Und zwar wechseln wir von der Luft ins Wasser. Und es wird richtig düster heute. Mhm. Doch, kann man so sagen, ne?
Extrem.
Und ich habe auch schon ein bisschen Angst vielleicht.
Ja.
So, es ist so, es schwankt zwischen Faszination und Angst.
Ja, ist bei mir genauso, aber die Angst überwiegt, zumindest wenn ich mir vorstelle, dass ich es selber machen müsste, also dass ich selber an diesen Ort reisen müsste. Das können gerne andere machen und dann fasziniert mich das auch extrem, aber ich finde also, die Vorstellung absolut so einengend.
Ja. Ich frage mich, was jetzt alle denken, die hier so zuhören. Ne? Haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, da waren wir irgendwie zu schissig, uns da vorzustellen, in den mit dem Fallschirm abzuspringen. Und jetzt heute, ohne Witz, wo es ins Wasser geht.
Ich würde eher mit dem Fallschirm abspringen, als an diesen Ort zu gehen. Also wenn ich eins wählen müsste, dann das. Das finde ich immer noch eine bessere Vorstellung.
Ja, lass uns das am Ende nochmal diskutieren.
Ja, machen wir. Vielleicht denke ich dann auch nochmal anders, wenn wir jetzt darüber sprechen.
Ja. Wir stellen euch heute auf jeden Fall einen sehr mutigen Menschen vor, der wahrscheinlich in seinem ersten Leben vielleicht sowas war wie ein Fisch. Ja. Also das würde zumindest einiges erklären. Wir sprechen heute über Jacques Piccard. Der war Ozeanfotograf und Tiefseeforscher und hat zu seinen Lebzeiten den tiefsten Punkt des Ozeans ertaucht.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Also ja, es ist dieser Gedanke, dass man halt so extrem viel Wasser über und um sich hat, dass einen fast so erdrückt, ja, oder? Das, finde ich, macht Angst, ja, bei dieser Vorstellung.
Total. Da ist kein Sauerstoff, da ist nichts, was dich irgendwie am Leben hält. Du bist so weit weg von dem, was quasi dein Element ist. Ich kriege da richtig, richtig dolle Beklemmungen. Sogar wenn ich Videos von Tiefseetauchern sehe, da wird es mir ganz anders. Oder auch U-Boote ist für mich die schlimmste Vorstellung, in so ein U-Boot zu steigen. Da gibt es ja auch immer wieder so Horrornachrichten. Es gibt natürlich auch 1000 U-Boot-Fahrten, Millionen U-Boot-Fahrten, die glatt laufen, ist mir ganz klar. Aber es ist gar nicht meins. Also wie gesagt, lieber Heißluftballon und daraus springen als ins U-Boot. Ja, aber unser Jacques, den wir euch heute hier vorstellen wollen, der liebt es und hat eher so Zeit seines Lebens die Sorge, dass diese faszinierende Unterwasserwelt kaputt gemacht wird, zugemüllt wird und ja von Menschen zerstört wird, als dass man da hinreisen muss. Und deshalb möchte er sie besser verstehen.
Hast du das denn mal gemacht? Hast du mal geschnorchelt oder so? Das habe ich auch
gemacht. Geschnorchelt auf jeden Fall. Ich bin noch nie so mit Sauerstoffflasche getaucht. Aber ich bin schon häufiger mal geschnorchelt. Und das finde ich auch schön, aber da hast du ja auch deinen Kopf immer noch halb aus dem Wasser raus, ne? Das ist ja nicht dasselbe.
Ja, und da kommt halt auch noch Licht im Wasser an.
Ja, genau.
Ne? Je tiefer man geht, desto dunkler wird es ja dann.
Und stiller.
Und stiller.
Ja, da könnt ihr uns super gerne mal schreiben, was so eure Schnorchel- und Taucherfahrungen sind. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht. Und wir sprechen hier nicht mal eben davon, in der Badewanne ein bisschen die Luft anzuhalten, sondern wirklich richtig tauchen.
Ja, oder wir stimmen mal ab, ne? Ob ihr eher so Team Luft oder Wasser wärt.
Oh ja,
das
oh ja.
Wir auch machen eine kleine Umfrage.
Das können wir machen, aber stimmt am besten erst ab, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt.
Ja.
Vielleicht denkt ihr danach anders. Denn Jacques ist sein ganzes Leben lang eigentlich so in die Meere abgetaucht. Und er möchte sie durch diese Expedition, die er da macht, halt besser verstehen, das Leben in den Meeren besser verstehen und das auch den Menschen vermitteln. Und er hatte auch einen ganz besonderen Hintergedanken zu der Zeit. Und zwar soll damals, gibt es die Überlegung, Atommüll im Meer zu entsorgen. Also genauso wie heute war das schon so die Frage, wo entsorgen wir unseren Atommüll irgendwann mal? Und da hat man überlegt, ach, wie wäre es denn mit dem Meeresgrund, zum Beispiel dem Marianengraben? Das ist eine richtig absurde Vorstellung. Der Marianengraben, das ist eine so Tiefseerinne, die im westlichen Pazifischen Ozean liegt und ungefähr so 2000 Kilometer östlich der Philippinen, genau an der Stelle, wo die philippinische und die pazifische Platte aufeinander gestoßen sind, da ist der Marianengraben entstanden und der gilt als tiefste Stelle des Meeres. Also da geht's knapp 11.000 Meter in die Tiefe. Und man geht davon aus, dass sich in den tiefen Meeresschichten oder ging damals davon aus, dass sich da kein Sauerstoff befindet. Und das würde halt bedeuten, jetzt für diese Überlegung mit dem Atommüll, dass es da auch keine Strömungen gibt. Also könnte dieser Atommüll einfach auf dem Marianengraben liegen, ohne dass der irgendwann durch Strömungen an die Oberfläche befördert wird. Also das sind so die Überlegungen und ja, damit geht man quasi so ein bisschen Planungen ein.
Also du hast gesagt, das ist absurd. Es ist natürlich erstmal jetzt rein theoretisch nicht so ein schlechter Gedanke, ne? Wenn das da auf dem Meeresgrund liegt.
Stimmt.
Und nicht wieder hochkommt.
Einfach da bleibt und sich nicht verändert und irgendwie angegriffen wird oder so. Ja,
das ist eigentlich
perfekt.
Nicht vielleicht die schlechteste Idee. Es erscheint zumindest erstmal irgendwie logisch. Aber es war auch noch niemand da unten. Also noch nie hat jemand diesen Ort gesehen, wo dieser Atommüll jetzt abgelegt werden soll. Und deshalb fühlt sich Jacques da angesprochen und beschließt, da mal hinzureisen. Und zwar passiert das am Samstag, den 23. Januar 1960. Da ist es soweit. Er versucht an diesem Tag so tief zu tauchen, wie er kann. Dafür reist er mit einem Tiefseetauchboot, Triest heißt das. Mit dem versucht er, also so eine Art U-Boot, so ein Tauchboot, so tief er kann. Und er sitzt jetzt in diesem Boot, es geht immer tiefer und tiefer. Und schließlich setzt er tatsächlich auf Grund auf. Er hat niemanden dabei, außer seinen Co-Piloten. Der war Navy-Offizier, Don Welch heißt er. Und die zwei sitzen also jetzt irgendwo im Dunkeln auf dem Meeresgrund. Es ist 13.06 Uhr. Sie sind ganz unten im Marianengraben und sehen auf ihrer Anzeige, sie sind 10.912 Meter tief. Das ist der tiefste Punkt, der überhaupt damals von der Erde bekannt ist.
Beziehungsweise der von einem Menschen auch bereist wurde. Also
den je sie sind die jemand allerersten.
Hat. Genau.
Ja. Boah, was denkst du, wie sah dieser Ort aus?
Also trostlos stelle ich mir das vor.
Wenn man überhaupt irgendwas gesehen hat, ja.
Dunkel, genau. Und also einfach nur wahrscheinlich unfassbar faszinierend, also sandig, schlammig wahrscheinlich.
Ja.
Aber also es ist auch schwierig, sich das vorzustellen, ne? Das ist so weit entfernt irgendwie. Wahrscheinlich stellt man sich es dann doch so vor, wie einfach so der Grund von einem 2 Meter tiefen Tauchgang, den man so im Meer macht.
Ich glaube, du tauchst und tauchst und tauchst und tauchst und irgendwann macht so Tock. Und dann bist du so unten.
Ja, genau. Und dann schwimmt am Ende so ein Fisch vorbei mit so einer kleinen Lampe über dem Kopf. Das ist zumindest so das, was man so klischeemäßig direkt im Kopf hat von der Tiefsee.
Das wäre ja schon spektakulär. Also in meiner Vorstellung ist da ehrlich gesagt gar nichts los.
Ja, gar nichts. Und viel mehr als gar nichts ist da auch nicht los. Also Jacques und Don müssen sich da jetzt irgendwie erstmal umgucken. Eben so tief war vor ihnen ja noch niemand. Sie sitzen in dieser extrem engen Kapsel, in dieser unbekannten Tiefe und im Scheinwerferlicht sehen sie dann tatsächlich diese helle Fläche des Meeresgrundes. Dann sehen sie noch etwas und das ist eine absolute Sensation. Die beiden sehen tatsächlich einen Fisch, einen Plattfisch, der dort ganz flach auf dem Boden liegt. Das heißt, hier unten im Wasser gibt es noch Sauerstoff. Und das bedeutet, dass es unter Wasser Strömungen gibt. Also das war zwar schon spekuliert worden, aber jetzt gibt es eben die Bestätigung. Und damit ist eben diese Überlegung hinfällig, Atommüll in der Tiefsee zu versenken. Und das war ja ein Ziel, was Jacques sich vorgenommen hat, was er da beweisen wollte, um das zu verhindern, dass da einfach so Atommüll ins Meer geschüppt wird.
Boah, ey, zum Glück ist er da hingetaucht und hat sich das mal angeguckt. Hätten die nicht diesen Fisch gesehen, wäre da wahrscheinlich dieser Müll gelandet. Und ja, zum Glück haben sie diesen Ort entdeckt, sind bis dahin gekommen. Und das ist jetzt natürlich eine Entdeckung, ihr könnt es euch vorstellen, für die wird Jacques innerhalb von Sekunden über Nacht am nächsten Morgen schon weltberühmt. Und für ihn ist es natürlich so auch aufregend, dass er da jetzt so berühmt wird. Und was er da entdeckt hat, ist auch super spannend. Er ist total erleichtert, dass sie verhindern können, dass da jetzt der Atommüll hingelagert wird. Aber es bedeutet für ihn auch noch was anderes, denn für ihn spielt es schon auch eine Rolle, er war mal da. Also das ist für ihn auch irgendwie wichtig, einfach mal dort gewesen zu sein. Die Landung auf diesem Marianengraben, könnt ihr euch vorstellen, wie die Mondlandung oder so, nur halt in die andere Richtung. Und die Mondlandung gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Also es ist halt wirklich eine Sensation, was er da geschafft hat. Und vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen versuchen, in Jacques' Kopf zu tauchen. Denn warum hatte er das überhaupt sich so in den Kopf gesetzt, diesen tiefsten Punkt der Erde zu bereisen? Dafür müsst ihr wissen, er kommt aus so einer richtigen Abenteurerfamilie. Er wird 1922 in Brüssel geboren, also vor 102 Jahren. Und er hat eine Familie, die besteht aus ganz vielen Wissenschaftlern, Erfindern, Abenteurern. Und bei denen kann man sagen, war dieses Abenteurergehen einfach irgendwie, das hat sich weiter vererbt. Also auch Jacques gibt das dann am Ende weiter. Vielleicht so ein Beispiel, wo man das auch schon gut sieht. Als Jacques zum Beispiel 9 Jahre alt war, da steigt sein Vater, Auguste Picard heißt er, als erster Mensch mit einem Ballon in die Stratosphäre auf. Die Stratosphäre ist die zweite Schicht der Erdatmosphäre und beginnt etwa 25 Kilometer über der Erdoberfläche. Das heißt, er ist auch schon jemand, der so komplett über denkbare Grenzen geht. Wir sind da jetzt eher wieder so ein bisschen in der Folge von Käthe Paulus, die ja auch mit Heißluftballon in den Himmel gestiegen ist.
Gut an.
Nicht ganz so hoch, weil sie mit Fallschirm ja wieder runterspringen musste. Also er ist da auch schon in richtig krassen Höhen unterwegs. Er ist aber nicht nur von Höhe fasziniert. Er ist auch beteiligt und checkt da jetzt so ein bisschen die Pläne aus für dieses Abenteuer Marianengraben, nennen wir es mal so.
Ja, genau. Also sowohl der Vater als auch der Sohn haben dann eben von der Tiefsee auch geträumt. Und ja, sie wollten immer das schaffen, was erstmal so nicht menschenmöglich erscheint. Und deswegen konstruiert Jacques' Vater Auguste jetzt dieses Tiefseetauchboot, die Trieste, von der wir ja gerade schon erzählt haben, mit der dann Jacques in den Marianengraben taucht. Die Trieste ist übrigens, ja, wurde gebaut und, oder umgesetzt dann von dem Stahlbauer Krupp in Essen. Und angeblich, genau, ganz hier um die Ecke, angeblich wurde sie bei der Schiffstaufe nicht mit Champagner, sondern mit Weihwasser bespritzt.
Sicher.
Vielleicht war das so ein bisschen das Geheimrezept dann am Ende. An dieser Stelle liebe Grüße an meinen ganz persönlichen Essener Lokalpatrioten Cedric, der hier schon seit der ersten Stunde mithört. Dieser Teil der Geschichte kommt aus deiner Lieblingsstadt. Ja, und obwohl die Tiefsee und höhere Atmosphären erstmal eben wie zwei Gegensätze wirken, muss man sich ja eigentlich ähnlich auf einen Ausflug dorthin vorbereiten. Ja. Deswegen, also Auguste ist zwar auch weit nach oben gereist, also in höhere Atmosphären sozusagen oder höhere Schichten der Atmosphäre. Aber am Ende ist die Tiefsee und die höheren Luftschichten sind ja vergleichbar von dem, wie man sich eben ja darauf vorbereitet.
Ja.
Also deswegen ist es gar nicht so weit auseinander.
Nee, und ich muss in beide Richtungen sagen, also ich bleib lieber auf der Erde. Ich bleib lieber in Essen. Cedric,
ich
komm vorbei. Wir kommen in deine Lieblingsstadt. Sicher. Oh. Ja, also da, ihr merkt so, diese Familie Picard, da sind auf jeden Fall Mut und große Ambitionen am Start. Wobei, man muss sagen, Jacques wurde auch nicht direkt zum Abenteurer. Er studiert erstmal Wirtschaft und Geschichte in der Schweiz und wird Professor in diesen beiden Fächern. Allerdings ist er auch Mitarbeiter bei seinem Vater, der Chemiker ist, und hilft ihm da dann auch schon die ganze Zeit so ein bisschen bei der Konstruktion dieser Trieste, also diesem Tauchboot, und macht das als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das Prinzip, nachdem die Trieste gebaut wird oder überhaupt dann so weit sinken kann, funktioniert ähnlich wie bei einem Zeppelin, und deshalb kann man einen Ausflug in diese extreme Höhe und in die extreme Tiefe auch so gut vergleichen. Denn die Gondel von einem Zeppelin, die wird von einem wasserstoffgefüllten Tank getragen. Die Höhe verändert man, indem dann größere oder kleinere Anteile des Wasserstoffs von Luft verdrängt werden. Und bei der Trieste, da ist Benzin statt Wasserstoff als Füllung in dem Auftriebskörper. Und das Benzin ist eben leichter als Wasser, verhindert aber, dass der Tank vom Wasserdruck zerquetscht wird. Und zum Sinken wird das Benzin dann abgelassen und durch Wasser ersetzt. Also nicht wie Wasserstoff und Luft vorher, sondern hier sind es Benzin und Wasser. Und um wieder aufsteigen zu können, sind dann 16 Tonnen Eisenschrott als Ballast an Bord. Man möchte natürlich ja erstmal sinken, deswegen haben sie diesen Ballast dabei. Und wenn man diesen Ballast abschmeißt, dann kann man wieder aufsteigen.
Ja, also ein U-Boot oder dieses U-Boot die Trieste, die da in die Tiefsee taucht, kann man sich vorstellen wie ein Zeppelin, von dem hat man ja eher noch ein Bild, der nach oben steigt, steigt eben das U-Boot nach unten. Also ganz interessant und jetzt kann man, finde ich, auch noch besser verstehen, warum ja bei der ganzen Familie so diese Faszination für Höhe und Tiefe so vorhanden war, weil das Prinzip halt ähnlich funktioniert.
Und ich glaube auch, wenn du dann halt da so mitbaust, dann willst du natürlich auch damit fahren, ne?
Wayfair's Big Sale is back and better than ever. Get ready for Way Day. For 3 days only, October 5th through October 7th, save up to 80% off on everything home. From furniture and holiday decor to cookware and hosting essentials, this is the sale to stock up for the season ahead. Oh, and did we mention everything ships free? And flash deals launch all Way Day long? Don't miss Wayfair's Big Sale. Get up to 80% off now until October 7th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, sonst hat man vielleicht auch diesen Drive gar nicht, da dann weiter dran zu bleiben. Und auch die US-amerikanische Marine ist von diesem U-Boot total begeistert und finanziert anfangs dann sogar auch Probetauchgänge vor der italienischen Insel Capri zum Beispiel. Habe ich mir nochmal angeguckt. Das sieht ja so super schön aus. Stelle ich mir auch so vor, warum kann man hier nicht einfach nur am Strand liegen und das genießen, sondern muss hier irgendwie abtauchen.
Sie würden sagen, weil das noch viel toller ist.
Noch viel aufregender.
Noch niemand
genau, ganz genau. Und dann kauft die US-amerikanische Marine tatsächlich diese Trieste auf. Und Jacques ist von da an dann wissenschaftlicher Berater eben bei der Marine und darf dann seine Tauchgänge in der Trieste weiterführen. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, weil sowas auch einfach unfassbar teuer ist. Und einen ersten Rekord erreicht er dann im Golf von Neapel, wo er mit dem Tiefsee-U-Boot auf den Grund des Tyrrhenischen Grabens hinabsteigt. Also er tastet sich da langsam ran. Der liegt in einer Tiefe von 3700 Metern. Und wenn man sich dann den Marianengraben dagegen anguckt, ist das wirklich so ein Kinderausflug.
Ja.
Mit danach dann 11.000 Metern. Also unglaublich.
Sich das nochmal so vorzustellen. Ich weiß, vielleicht hattet ihr den Moment schon vorher, aber ich habe es gerade noch mal so, dass ich mir denke, das ist so absurd tief.
Es ist so eine Wassermasse, die auf einem lastet, ne? Und man selbst als kleiner, klitzekleiner Mensch da unten, also überhaupt nicht für diese Massen an Wasser gemacht.
Sich vorzustellen, dass Wasser so tief ist.
Absolut gruselig.
Ja, richtig.
Völlig unvorstellbar. Ja, und nachdem er dann eben diesen kleinen tyrannischen Graben da hinabgestiegen
hat
ist,
hat er gar keine Angst mehr.
Nee, steht so der schwierigste Tauchgang in Jacques' Leben an. Wir haben es ja gerade schon erzählt. Er möchte dann auf den Grund des Marianengrabens tauchen. Da ist er dann ausgestattet mit Sauerstoff, der für 2 Tage reicht, einem Unterwassertelefon und, das finde ich ganz lustig, amerikanischen sowie schweizerischen Schokoriegeln. Und so ausgestattet geht es dann mit seinem Co-Piloten in die Tiefe.
Ja, die wichtigen Essentials dabei, Sauerstoff und Schokoriegel.
Genau. Auch schlimm, stell dir mal vor, du weißt irgendwie, irgendwas hat nicht geklappt und du hast jetzt nur noch für 2 Tage Sauerstoff. Und dann sitzt du da unten auf dem Marianengraben und denkst dir, okay, wie teilen wir uns das jetzt zu zweit auf?
Ja.
Ich weiß nicht, denkt man dann daran, die andere Person einfach umzulegen, damit man 4 Tage Sauerstoff hat? Oder wie ist das?
Oh. Hoffentlich muss man da gar nicht vorher drüber nachdenken.
Furchtbar. Oder man macht einfach ein Fenster auf und zack, ist vorbei.
Und ist vorbei. Und isst vorher noch den Schokoriegel.
Und isst alle Schokoriegel.
Aber
ja, auch mal interessant, was man da selber mitnehmen würde als Snack.
Ja.
Aber Schokoriegel ist schon nicht schlecht.
Aber das mit dem Snack ist ein Thema, ne? Das hatten wir ja auch bei dem Spezial mit Insa, dass sie auch erzählt hat, dass sie jetzt schon überlegt, obwohl ihr noch gar nicht ganz genau klar ist, wann sie jemals ins All fliegen wird und ob, dass sie jetzt schon plant, was sie dann mit zu essen nehmen wird.
Ja, schon, das kann Leib und Seele dann ja auch zusammenhalten, ne?
Ja.
In so einem Moment, wenn es brenzlig wird, kann ich schon verstehen.
Und die sitzen ja auch erstmal mehrere Stunden in diesem ja. Boot und sinken einfach nur. 4,5 ja. Stunden dauert dieser Abstieg. Die Temperatur an Bord, die sinkt auch von mehr als 30 Grad an der Wasseroberfläche, also die starten sehr sommerlich, auf mhm. eiskalte 1,8 Grad Celsius dann ganz unten. Jack hört auch, während die da jetzt runtersinken, so eigentümliche prasselnde Laute, so als brate man Speck.
Auch ein schöner ja, so vergleicht er das dann. Ne? Ja.
Die nur Essen im Kopf, Mensch.
Ja, wirklich. Aber das kann man sich gut vorstellen.
Kann man auch, ne? So,
wie das geklungen
so
haben muss.
So ein, aber merkwürdig, ne? Dann sinkst du da so runter, ja. hörst irgendwie so ein komisches Brutzeln. Ja. Auch ein ungeheures Geräusch. Und vermutlich hatte das damit zu tun, dass eben dieser ganz krasse Druck sich ja jetzt aufbaut. Außerdem, es gibt nicht nur dieses bisschen mulmige Geräusch, sondern es gibt auch noch ein richtiges Rumpeln. Denn am Tauchboot, das bemerken die beiden erst später, woher das kam, ist eines der Fenster in der Einstiegsröhre geplatzt.
Boah,
und zum Glück,
furchtbar.
Ja, auch so eine richtige Horrorvorstellung. Also ich meine, man kennt diese Videos von den Flugzeugen, wo dann irgendwie auf einmal so jemand ein Fenster Boah. In der Hand hat. Horror.
Oh Gott.
Aber in einem U-Boot will man das bitte auch ja. gar nicht. Zum Glück, also scheint dieses Fenster mehrere Schichten gehabt zu haben und ist insgesamt 19 Zentimeter dick. Deswegen kann das Fenster den Wasserdruck noch weiter aushalten. Denn als die Triest auf den Meeresboden aufsetzt, da lastet eine Wassersäule von mehr als 40 Millionen Tonnen Gewicht auf diesem Boot.
Boah, unglaublich.
Boah, auf dieses winzige Tauchboot.
Als wären da 40 Millionen Autos würden auf Boah. Dem Boot drauf liegen.
Das
also auf und auf zwei Menschen, auf dieser ja. winzigen Raum, also Kapsel. 40 Millionen Autos.
Hauptsache, sie haben Schokolade dabei.
Ja, es ist unglaublich und für mich unglaublich gruselig, diese Vorstellung. Aber die beiden sind in dem Moment komplett fasziniert und entdecken eben, wie wir es ja schon gesagt haben, dass es da unten Sauerstoff gibt und dementsprechend eben Strömung. Angst haben sie übrigens überhaupt nicht. Jack beschreibt die Stimmung später als so total friedlich und still und da wären sie gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt Angst zu haben. Also das war wohl so ein ganz, ja, fast schon meditativer Ort für ihn. Also ja, er hatte da irgendwie die Ruhe weg.
Ich habe mich gerade gefragt, ob die dann wohl so aufgesprungen sind vor Begeisterung oder so. Also so, die waren bestimmt schon innerlich auch aus dem Häuschen, als sie da angekommen ja. sind, aber wahrscheinlich eher so extrem beeindruckt. Ich schätze, die haben ja. einfach nur so gestaunt. Die haben so
Ich glaube auch,
Schein
das war eher so eine ruhige Freude.
Ja.
Glaube ich auch. Ich glaube, es war so eine ganz ruhige, faszinierende Stimmung da. Ja. Also so andächtig.
Schön. Das, stell ich mir zumindest das klingt jetzt schon vor. Wieder ein bisschen schön. Jetzt wäre ich da auch
ja,
gerne
das stimmt.
kurz.
Wenn man dann weiß, dass es am Ende auch wieder nach oben geht, dann ist alles gut. Und in dem Fall ging es ja auch wieder nach oben. Aber wenn man das nicht weiß, ja weiß ich
Hoch
nicht.
Hoch geht zum Glück auch ein
für
bisschen schneller,
sein.
Ne?
Ein bisschen, aber auch nicht so viel. Und zwar 3,5 Stunden dauert der Aufstieg. Da stelle ich mir dann auch so vor, stell dir vor, du bist dann da schon so 2 Stunden und weißt, okay, du bist immer noch nicht oben. Ja. Boah, das ist so, und keine Ahnung, 3,5 Stunden, weiß nicht, Köln, Berlin, die Strecke dauert
Stimmt.
4,5 Stunden oder so. Und du reist einfach vertikal 3,5 Stunden in die
Gefühlt ja so in die Erde rein, ne?
Also ja, oder dann halt aus der Erde wieder. Nee. Genau, stimmt. Also ich bin einfach nur noch beeindruckt.
Ja.
Und als die beiden dann ja wieder auftauchen, glücklicherweise, werfen sie einen Behälter mit der US-Flagge in die Tiefe. Und ja, 9 Jahre später hissen Astronauten die US-Flagge auf dem Mond. Also da ist eine Parallele
ja.
da. Auch hier war die USA quasi als erstes.
Mhm.
Dieser Abstieg ist also vergleichbar mit dem ersten Mann auf dem Mond. Ja, leider schwindet danach das Interesse an der Tiefsee erstmal, also nachdem er da schon auch sehr durch die Presse geht. Das Universum scheint dann damals irgendwie das interessantere Ziel zu sein und tatsächlich sind die Kosten für das Tiefseetauchen auch extrem hoch, wobei der Ertrag, den man sich davon erhofft, ja relativ gering erscheint. Vielleicht ist das ein bisschen das Glück der Tiefsee, dass da eben nicht so viel geforscht wurde. Ein anderer Tiefseetaucher sagt später mal über diesen Rekordabstieg von Jacques, was wir daraus gelernt haben, nicht viel, außer, dass wir es können. Es ist wie die Landung auf dem Mond. Wir haben es gemacht. Warum sollten wir es noch einmal tun? Also es ist wirklich dieses so abgehakt und auf zu neuen Abenteuern.
Ja. Das Rekord gebrochen,
so tickt der Mensch.
Genau, so immer dieses höher, weiter, schneller, genau das, was Menschen seit Jahrtausenden bewegt, fasziniert. Das treibt auch Jacques eben an. Es geht darum, da gewesen zu sein, eben genau wie bei der Mondlandung dann auch. Und tatsächlich raubt der Abflug der Apollo 11 dann einem anderen großen Projekt von Jacques sehr die Show. Er baut an einem neuen Tauchboot, und zwar an der Auguste Piccard, also ihr seht, sie ist nach dem Vater benannt, mit der mehr als 30.000 Menschen die Unterwasserwelt des Genfersees mit eigenen Augen entdecken können. Also das ist eher wie so eine Art Touristen-U-Boot. Und in diesem Boot geht dann auch ein Forscherteam vor der Ostküste der USA auf eine 30-tägige Forschungsfahrt im Golfstrom. Das Projekt ist wissenschaftlich gesehen total spektakulär. Es ist das modernste und größte Forschungs-U-Boot, was es zu der Zeit überhaupt gibt. Und damit lässt sich die Crew im Golfstrom treiben, meistens etwa so 300 Meter tief unter der Meeresoberfläche. Und sie haben keinen eigenen Antrieb und lassen sich da einfach so ein bisschen durchtreiben und sehen da jetzt echt Dinge, die noch niemand vor ihnen gesehen hat. Es ist das erste Mal, dass Wissenschaftler so die Tiefsee erkunden, sich so treiben lassen. Doch die Fahrt erregt leider wenig Aufsehen, obwohl sie so spektakulär ist, denn sie ist 2 Tage vor dem Start der Apollo 11 gestartet. Da beginnt die Fahrt mit diesem U-Boot. Und ihr könnt euch vorstellen, alle sind natürlich extrem hyped, was jetzt mit der Apollo passiert. Und das ist das Thema in den Medien. Und niemand kriegt quasi mit, dass da parallel 2 Tage vorher auch was ganz Spektakuläres passiert. Tja.
Ja, alle gucken nur nach oben und nicht mehr nach unten.
Bisschen schlechtes Timing.
Ja, sehr. Trotzdem trägt Jacques natürlich dazu bei, dass die Weltmeere besser erkundet werden, besser verstanden werden. Und natürlich trägt das auch immer zu einem besseren Schutz der jeweiligen Orte auch bei. Da hat er auch immer wieder zu aufgerufen, dass die eben nicht zugemüllt werden. Das war ja auch so ein bisschen sein erster Angang da, zu beweisen, dass man Atommüll mal besser nicht ins Meer wirft. Ja, und tatsächlich ist die Tiefsee bis heute weniger bekannt als zum Beispiel der Mond. Und das finde ich wirklich krass, weil der Mond natürlich noch viel weiter entfernt ist und gefühlt auch absolut fremd und unnahbar ist. Also es ist unglaublich, dass man quasi das, was gefühlt näher an den Menschen dran ist, noch nicht so gut kennt. Wie das, was so weit weg einfach in der Atmosphäre rumwabert. Also da gibt's noch viel zu entdecken.
Was so gefühlt ja unter unseren Füßen ist, ne?
Ja, genau. Hier auf unserer Erde, ohne dass man sie so richtig verlassen muss. Wobei, wenn ich das höre, das klingt schon sehr nach Space.
Ja. Tatsächlich hat Jacques auch in einem Interview mal gesagt, er hätte sich auch vorstellen können, Astronaut zu werden. Hätte er wohl auch gut gefunden. Ich glaube, der war einfach Abenteurer. Durch und durch irgendwie. Ich glaube, er war fasziniert oder verliebt in die Tiefe, aber Höhe hätte es wahrscheinlich für ihn auch getan.
Da hat er es nicht so genau genommen.
Und sein Sohn, Bertrand heißt er, der setzt dann die Familientradition dieser Abenteurer auch weiter fort. Denn er ist der erste Mensch, der die Welt nonstop mit einem Ballon umrundet. Also auch so ein Mensch, der dann wieder Rekorde aufgestellt hat.
Ja, also alle hatten irgendwie dieses Abenteurer-Gen, hast du es, glaube ich, gerade genannt, so in sich. Und ja, auch vorher, der Großvater war ja auch schon Wissenschaftler und so. Also das war den allen sehr, sehr, sehr eigen. Und Jacques' Vater Auguste wird witzigerweise dann auch noch Vorbild für eine Comicfigur, für den Professor Bienlein aus Tim und Struppi. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mir hat er jetzt erstmal nichts gesagt. Ich musste mir den auch nochmal angucken. Aber Professor Bienlein sieht auch wirklich aus wie so ein eigensinniger Professor und so sieht eben der Auguste auch aus. Und in der Geschichte von Tim und Struppi reist dieser Professor Bienlein mit einer Nuklearrakete zum Mond. Aha. Na klar. Solche Ideen gab es wirklich, also das hat man wirklich mal angedacht, zum Beispiel Wernher von Braun hat sich das überlegt, über den haben wir hier auch schon mal eine Folge also gemacht.
Eine Nuklearrakete dann zu bauen.
Mhm. Genau, eine Nuklearrakete zu bauen und mit der zum Mond zu reisen. Und da war aber der tatsächlich lebende Auguste und nicht die fiktive Figur Professor Bienlein sehr dagegen, beziehungsweise sie hat vehement gewarnt, dass so eine Nuklearrakete keine gute Idee ist. Also die Familie war nicht nur auf Rekorde aus, sondern auch sehr idealistisch unterwegs und hat ja ihr ganzes Leben lang der Erforschung der Erde gewidmet und dazu aufgerufen, die Erde so gut es geht zu schützen.
Ja. Jacques Sohn, der hat das später mal zusammengefasst, der hat gesagt, jeder von uns hat etwas gemacht, von dem man zu dem Zeitpunkt annahm, dass es unmöglich war.
Ja. Oh ja, Wahnsinn, Wahnsinnsfamilienhistorie auf jeden Fall.
Aber ich muss jetzt mal sagen, wir halten auch fest, Tim und Struppi sehr an der Realität vorbei.
Komplett an der Realität vorbei, wirklich. Aber ich glaube, also diese Familie bietet auf jeden Fall Stoff, da noch mehr Filme, Serien und Bücher drüber zu schreiben. Das ist einfach nur krass.
Ja.
Aber ja, ich verfolge das aus der sicheren Entfernung. Das reicht mir erstmal.
Genau, alle wieder aufgetaucht. Wir bleiben weiter in unserem sicheren Studio, eingehüllt in Gardinen, damit der Ton hier für euch gut ist. Lasst euch überraschen, wohin es nächsten Science-Samstag geht.
Ja, lasst euch überraschen und wie gesagt, schreibt uns total gerne. Ihr habt ja jetzt beide Welten mal kennengelernt. Wäret ihr eher Team auf in die Tiefsee und die Welten dort erkunden oder auf ins Universum oder in höhere Luftschichten mit Ballon oder Zeppelin oder Rakete oder sonst was? Wie seid ihr da
Luft
drauf?
Oder
Luft oder Wasser? Oder Erde? Nee, entscheidet mal gerne zwischen diesen zwei Extremen. Das wird uns sehr, sehr interessieren, wie ihr da so drauf seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier auch wieder bis zum Ende zugehört habt. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.
Wayfair's Big Sale is back. For 3 days only, October 5th through 7th, score up to 80% off everything home with free shipping site-wide. Shop Wayday now until October 7th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Hier ist Marvin von Vitamin X. Wie lange ich AG1 trinke? Bereits seit mehr als 2 Jahren. Mein absoluter Lieblingspartner, mein Begleiter im Alltag. Nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und Bakterienkulturen. Ich habe das auch unterwegs gern dabei, in praktischen Travel Packs. Für mich ist das mittlerweile wie ein kleiner Bruder. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du auf drinkag1.com.